SWR 2 Leben.
Er hat ja immer das Empfinden bis heute, dass seine Mutter verstummt ist oder stumm gemacht wurde, dass sie ihre Geschichte nicht erzählen kann. Und so sieht er auch den Friedhof als einen Ort, wo sie zum Schweigen gebracht wurde. Am liebsten wäre ihm, man könnte dort auch Untersuchungen machen auf dem Friedhof, so dass sie in irgendeiner Form noch ihre Wahrheit, ihre Geschichte noch erzählen kann. Das sind diese ollen Ahörner, ja. Da ist auch noch ein Brunnen.
Ein sonniger Morgen. Irmela Orland führt über das weitläufige Gelände der ehemaligen Wittenauer Heilstätten. Die Lehrerin im Ruhestand beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Geschichte der Anstalt, die in den 1960er Jahren in Karl-Bonhoeffer Nervenklinik umbenannt wurde. Über 100 Jahre wurden hier im Norden von Berlin Psychiatriepatienten behandelt. Seit ein paar Jahren nun stehen viele Gebäude leer. Flüchtlinge sind auf dem Gelände untergebracht. Haus 10 ist ein gelber Klinkerbau. Im ersten Stock befindet sich die Ausstellung Totgeschwiegen.
Die Ausstellung befasst sich natürlich vor allem hier mit der Klinik, mit der Klinikgeschichte, aber sie erklärt auch, was überhaupt in Deutschland dann die sogenannte Gesundheitspolitik oder Rassenpolitik war. Das wird natürlich ein bisschen eingebunden, aber nur soweit es nötig ist, um zu verstehen, was diese Ärzte hier gemacht haben und was hier geschehen ist.
Psychisch kranke und behinderte Menschen galten in der Nazizeit als lebensunwertes Leben. Aus der Wittenauer Anstalt wurden zwischen 1939 und 1945 über 3000 Menschen in Tötungsanstalten verlegt und ermordet. Im gleichen Zeitraum starben zusätzlich über 4000 Patienten innerhalb der Klinik. In Haus 10, in dem sich die Ausstellung befindet, brachte man damals weibliche Patienten unter, auch im Erdgeschoss.
Diese Räume werden nicht öffentlich zugänglich gemacht. Hier, so hat es mir Herr Gidius oft erzählt, hier hat er seine Mutter besucht. Verschlossene Tür ist eigentlich auch für ihn gültig gewesen, denn jüngere Kinder durften gar nicht mit. Und er war 10 Jahre alt und hatte seine kleine Schwester Christa an der Hand, die 6 Jahre alt war.
Im April 1945 machte eine Krankenschwester eine Ausnahme und ließ Paul und Christa Gidius zu ihrer Mutter ins Zimmer. Sie sahen ihre Mutter an diesem Tag zum letzten Mal. Ein paar Tage später war sie tot. 23 Tage nach Einlieferung in die Klinik. Ich besuche Paul Gidius und seine Frau Birgit in Mannheim.
Guten Morgen, Frau Herms. Kommen Sie rein.
Ihr Reihenhaus ist das mittlere von dreien in einer Neubausiedlung am Rand der Stadt. Einige Häuser weiter beginnen freie Felder. Ich werde hineingebeten. Zu dritt nehmen wir Platz im hellen großen Wohnzimmer. Auf dem Tisch liegt ein Aktenordner.
Mein Name ist Paul Gidius. Ich bin 84 Jahre. Vom Beruf bin ich Tischler. Später habe ich noch eine Umschulung gemacht als Informationselektroniker.
An der Wand im Wohnzimmer hängt eine kupferfarbene Uhr mit langen Pendeln. Alle halbe Stunde schlägt sie mehrmals laut.
Ich bin in Berlin geboren, in Weißensee. Später sind wir dann nach Malchow in die Stadtrandsiedlung gezogen. Das war 1938 und dort habe ich bis 1953 gelebt.
Neben der Couch, auf der er sitzt, hat Paul Gidius seinen Gehwagen abgestellt. Gehen ist mühsam für ihn, seit er 2013 einen Schlaganfall hatte.
Ich sollte ja nicht mehr Auto fahren, dann ich wieder richtig laufen konnte, das heißt am Rollator laufen konnte. Da habe ich mich erstmal gar nicht rausgetraut, weil ich dachte, die Leute gucken da. Hier kennt ja jeder jeden und irgendwann habe ich gedacht, die können alle in meinem Puckel runterrutschen.
Paul und Birgit Gidius haben sich 1975 kennengelernt. Später ist er ihr nach Mannheim gefolgt. Birgit Gidius begleitet ihren Mann einmal im Jahr nach Berlin, zum ehemaligen Anstaltsfriedhof der Wittenauer Heilstätten, wo seine Mutter begraben liegt. 2013 haben die beiden Irmela Orland kennengelernt. Ein Jahr später nahmen sie an einer Gedenkfeier teil, die die Lehrerin organisiert hatte.
Von der Kirche sind sie dann alle zu dem Friedhof gelaufen. Und da an dem Tag haben die Schüler von der Frau Orland die ganzen Namen vorgelesen von den Toten. Also die bekannt waren, die da bestattet sind. Jeder Schüler hat, glaube ich, 3 Namen vorgelesen oder 4. Das war schon, wie soll ich sagen, beeindruckend, wenn man denn selbst den Namen von der Mutter hört.
Offiziell ist der Ort, an dem Elsegidius begraben liegt, kein Friedhof mehr. Seit 1995 wird das Gelände sich selbst überlassen und ist inzwischen fast völlig zugewachsen. Die Klinikleitung ließ damals die Gebeine von 39 Toten, die als Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft galten, auf eine spezielle Kriegsgräberstätte verlegen. Unter ihnen Soldaten und Zwangsarbeiter. Damit erfüllte die Klinik die gesetzlichen Auflagen, die zur Entwidmung des Anstaltsfriedhofes nötig waren. Dass unter den Bestatteten des Friedhofs auch Euthanasieopfer sein mussten, wollte 1995 niemandem auffallen. Birgit Gidius hat Kaffee gemacht. Dazu gibt es Kuchen. Durch die offene Terrassentür fällt Sonne in das Wohnzimmer. Paul Gidius hat den Aktenordner zu sich herangezogen. Er holt Fotos hervor.
So sah das aus, die Grabhügel, ja? Die Reihe.
Ein Bild aus den 1980er Jahren zeigt einen gepflegten Friedhof mit einem Weg in der Mitte, an den Rasen und vereinzelt Bäume grenzen. Auf einem älteren, einem Schwarz-Weiß-Foto, ist Paul Gidius mit seinem älteren Bruder Helmut zu sehen. Die beiden jungen Männer stehen vor einem mit Efeu bepflanzten kleinen Hügel, von dem sie damals dachten, es wäre das Grab ihrer Mutter.
Wie gesagt, man weiß ja immer noch nicht genau, liegt sie jetzt wirklich da unter, denn natürlich waren wir uns sicher, dass sie da ist. Wir sind ja immer an diese Stelle hingegangen, aber Massengrab, wer weiß, wo sie wirklich liegt, das weiß keiner.
Erst spät, durch Nachforschungen von Lehrerin Irmela Orland, hat Paul Gidius verstanden, dass der mit Efeu bewachsene Hügel, vor dem er jahrelang gestanden hat, dass dieser kleine Hügel nur eine von vielen Anhäufungen über einem Massengrab war.
Ich habe immer mal hier verlauten lassen, mir wäre es recht und ich gebe die Genehmigung, dass sie so ein Grab mal öffnen, dass man wirklich mal sieht, wie die Toten da drin liegen. Und die würden, wenn sie reden könnten, wahrscheinlich sagen, endlich sieht er mal, wie wir hier drin liegen.
Seit Paul Gidius in den 1960er Jahren aus Berlin weggezogen ist, fährt er wenigstens einmal im Jahr dorthin zurück, um das Grab seiner Mutter zu besuchen. Als er im August das letzte Mal dort war, war es vollkommen zugewachsen.
Da war alles verwildert gewesen. Da konnte man nichts mehr erkennen. Und selbst das Grab da, die Stelle, die existierte ja auch nicht mehr. Und wir haben uns dann nur an dem Baum orientiert. Ein Baum, der hatte so Auswüchse. Aber mit der Zeit, genau die Stelle findet man nicht.
Ist das der Baum dort?
Das ist der Baum, ja.
Dem Bezirksamt wird empfohlen, sich umgehend mit der Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH in Verbindung zu setzen und gemeinsam dafür Sorge zu tragen, dass der ehemalige Friedhof auf dem Gelände der früheren Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik wieder als solcher erkennbar und als Gedenkstätte gesichert wird.
So lautet ein parteiübergreifender Beschluss des Bezirksparlaments Berlin-Reinickendorf aus dem Jahr 2012. Wittenau ist ein Teil von Reinickendorf. Bezirksbürgermeister Frank Balzer antwortet den Bezirksverordneten am 22.01.2013, er habe sich an das Unternehmen Vivantes gewandt, dem Eigentümer des Geländes der ehemaligen Wittenauer Anstalt. Frank Balzer schreibt:
Das Unternehmen teilte dem Bezirksamt mit, dass es dem Beschluss und auch dem weiteren Ansinnen Pflege des Friedhofes leider nicht entsprechen kann, da es sich hier nie um einen gewidmeten Friedhof handelte. Alle Kriegsgräber umgebettet worden sind, die ehemalige Begräbnisstelle heute bewaldet und als solche nicht mehr auffindbar ist. Wir bitten, die Drucksache Nummer 0015/Römisch 19 damit als erledigt zu betrachten.
Im Jahr 2015 erneuert das Bezirksparlament seinen Beschluss zum ehemaligen Friedhof. Dieses Mal fordert es auch die wissenschaftliche Erforschung des Friedhofs. Wieder lehnt der Krankenhauskonzern jedes Engagement für den Anstaltsfriedhof ab. Begründung: Das Unternehmen trage sich mit Verkaufsüberlegungen des Geländes. Deshalb werde man keine Entscheidungen in Bezug auf den Friedhof treffen. Niemand hat heute noch Zweifel, dass auf dem ehemaligen Wittenauer Anstaltsfriedhof Euthanasieopfer begraben liegen. Es sind Opfer aus der Phase der sogenannten stillen Euthanasie, in der man Menschen tötete, indem man ihnen Nahrung und lebensnotwendige Medikamente verweigerte. Paul Gidius erhielt 1945 von einem Friedhofsmitarbeiter genauere Informationen dazu.
Als wir dahin kamen, trafen wir auf einen, ich sag mal, Friedhofsarbeiter. Ja. Und ich weiß nicht, ob mein Bruder da nochmal gefragt hat, wo das ist, keine Ahnung. Jedenfalls kamen wir ins Gespräch, zwar kurz nach dem Krieg. Der hat uns dann gesagt und gezeigt, in dem kleinen Häuschen, was da stand, da lagen die Toten vor und in dem Häuschen gestapelt und hätten schon, er hat wörtlich gesagt, gestunken, weil sie mit dem Begraben nicht nachkamen. Und er sagte, die haben, weil alles, als die Russen kamen, drunter und drüber ging, hätten die alle eine Spritze bekommen. Also nicht von Russen, sondern von den Deutschen.
Irmela Orland schlägt den Weg zum ehemaligen Anstaltsfriedhof ein. Gärtner schneiden Hecken, sprengen Rasen. Wir kommen an hohen Mauern vorbei, hinter denen psychisch kranke Straftäter untergebracht sind. Schilder verweisen auf ein Ankunftszentrum für Flüchtlinge. Noch gehört das Gelände dem Unternehmen Vivantes. Das will das Gelände verkaufen und führt schon seit längerem Verhandlungen darüber. Nicht ausgeschlossen, dass hier demnächst Wohnungen gebaut werden. Der Weg von Haus 10 zum Friedhof, den ich mit Irmela Orland gehe, war Else Gidius' letzter Weg. 36 Jahre war sie damals alt. Wurde sie getragen? Von wem? In einem Sarg?
Eine Frau, die seit 1946 hier gearbeitet hat, die hat uns erzählt, es habe einen einzelnen Sarg gegeben in der Friedhofskapelle, der für Bestattungen genutzt wurde und dann leer zurückkam. Und dort hätte man die Leute in Stoff gehüllt, in Leinen, in Werg bestattet.
Wir erreichen ein kleines Waldgebiet. Nur wer sehr aufmerksam ist, erkennt, dass dieser Ort einmal ein Friedhof war. Irmela Orland macht auf eine Steinplatte im Boden aufmerksam, auf der einst das zentrale Friedhofstor verankert war. Von hier aus sind auch Reste einer Backsteinmauer zu sehen, die früher den gesamten Friedhof umgab. Ein schmaler Fußweg führt über das dreieckige Gelände. Der Rest des ehemaligen Friedhofs ist ein Dickicht aus Bäumen, Sträuchern und wildwucherndem Efeu. An einigen Stellen stößt man auf Reste von ehemaligen Brunnen. Ein Flachbau im Berliner Ortsteil Wittenau. Die evangelische Gemeinde Alt-Wittenau hat hier ihre Büroräume. Ich bin verabredet mit Pfarrer Volker Lübcke. In den Zuständigkeitsbereich seiner Gemeinde fielen vor gut 70 Jahren auch die Wittenauer Heilstätten. Wir wollen zusammen in das Kirchenbuch schauen, in das von der Gemeinde damals die von ihr durchgeführten Bestattungen eingetragen wurden. Ich möchte herausfinden, ob der Name Else Gidius in dem Buch verzeichnet ist. Im Erdgeschoss, auf einem langen Holztisch, liegt bereits ein dickes schwarzes DIN A3-Buch bereit. Sterberegister Wittenau 1930 bis 1945 steht auf dem Buchrücken.
Frau Gidius ist gestorben am 18. April 1945. Was denken Sie, nach welchem Datum wir dann am besten gucken?
Naja, wahrscheinlich ist die Bestattung ziemlich zügig nach dem Datum erfolgt. Also wenn wir da so auf den 19.20. gucken, in dem Bereich dürfte etwas zu finden sein, wenn etwas zu finden ist.
Sehr akkurat sind hier chronologisch in Handschrift mit blauer Tinte die damaligen Bestattungen eingetragen. Verzeichnet sind Vor- und Zunahme der Verstorbenen, Adresse, Familienstand, Beruf, Todesursache. Zudem der Tag des Begräbnisses und der Name des Friedhofs.
Wir haben zwei Eintragungen für den 20. April, wir haben eine Eintragung für den 25. April und dann geht es erst am 4. Mai weiter. Ach, da springt es nochmal zurück auf den 30. April, aber der Name Gidius taucht nicht auf.
Wir schauen, ob vor oder nach dem Todestag von Else Gidius, dem 18. April 1945, überhaupt Begräbnisse auf dem Friedhof der Wittenauer Heilstätten verzeichnet sind.
In den Tagen zuvor noch regelmäßig, aber dann reißt es mit dem 17. April ab. Schauen wir mal, ob danach noch mal irgendwo die Eintragung Heilstätten auftaucht. Nein, also da gibt es eine deutliche Lücke. In der allerletzten Phase des Krieges fürchte ich eher, dass dann ein Pfarrer gar nicht mehr dabei gewesen ist, sondern dass man einfach nur die Verstorbenen in einem schnell aufgegrabenen Grab, Massengrab eingelegt hat. Da ging es ja dann auch in erster Linie gar nicht mehr um wirkliche Trauerfeiern, sondern um Schutz vor ausbrechenden Seuchen, dass die Leichen nicht irgendwo liegen, sondern beerdigt werden.
Nach dem Tod von Else Gidius sind ihre Kinder vollkommen auf sich allein gestellt. Pauls Schwester ist damals 5. Seine beiden älteren Brüder sind 12 und 14 Jahre alt. Ihr Vater befindet sich noch in Gefangenschaft. Er kehrt erst 1947 zurück. Die Kinder versuchen, irgendwie zu überleben.
Wir haben gestohlen alles, was zum Essen da war. Ob es auf den Feldern dann war, war eine Gärtnerei, wenn die Kohlrabi gepflanzt haben. Und so wie die ganz kleine Knollen schon hatten, die Pflanzen rausgerissen, mit nach Haus, ins Wasser geschmissen, aufgekocht und gegessen. Oder also am besten immer gefahren bei den Russen. Also gerade die von den Panzern, also da haben wir das meiste gekriegt. Manchmal natürlich, da haben sie auch nur was vom Brot abgerissen und runtergereicht. Und wer von den Kindern der Schnellste war, der hat es halt gekriegt. Ja.
Als der Vater 1947 zurück nach Hause kommt, hält die Freude bei den Kindern nicht lange an. Er führt ein strenges Regiment und heiratet bald wieder. Von ihrer Stiefmutter fühlen sich die Geschwister abgelehnt. Es gibt viel Streit. Alle 4 ziehen aus, sobald sie können. Jeder versucht, auf seine Weise klarzukommen. Kontakt untereinander gibt es wenig. Über den Tod der Mutter wird nicht gesprochen. Paul Gidius sagt, heute habe er eigentlich noch 1000 Fragen an seine Brüder.
Ich frage mich immer, warum habe ich mich mit meinen Brüdern nicht unterhalten, denn die wussten ja vielleicht auch noch mehr.
Paul Gidius' Brüder sind früh gestorben. Der eine 1989, der andere 1991. Die jüngere Schwester Christa lebt heute in der Schweiz. Das Verhältnis zwischen den beiden noch lebenden Geschwistern ist distanziert. Im Frühjahr 1945 mehren sich die Luftangriffe auf die Hauptstadt. Else Gidius muss mit ihren 4 Kindern immer wieder Schutz in einem Bunker suchen. Zu dieser Zeit erreicht sie die Mitteilung, dass ihr Mann gefallen ist. Die Nachricht stellt sich später als Irrtum heraus. Doch Pauls Mutter sei durch die Mitteilung so verzweifelt gewesen, dass sie nur noch geweint habe.
Und der Nachbar, der sagte dann, sie hat einen Nervenzusammenbruch. Und Nachbarin, einmal die mit in dem Haus wohnte, aber also in der anderen Hälfte, und vom nächsten Haus jemand. Die waren in der Frauenschaft drin und die haben dafür gesorgt, dass meine Mutter wegkam. Also wir haben die letzte Zeit eigentlich immer nur im Bunker geschlafen, weil dauernd die Luftangriffe waren. Und eines Morgens, als wir aufwachten, war sie nicht mehr da. Uns hat man dann gesagt, sie ist im Krankenhaus. Dann haben wir gehört, dass sie eben in Wittenau ist.
Es ist der 26. März 1945. Genau an diesem Tag, dem Tag, an dem seine Mutter in die Wittenauer Heilstätten gebracht wird, hat Paul Gidius Geburtstag. Er wird 10 Jahre alt.
Aber ich weiß auch nicht, zu Hause stand also ein kleines Kuchenblech mit Streuselkuchen.
Noch einmal kommt Paul Gidius die Erinnerung an damals sehr nahe. Auch die Erinnerung an den letzten Besuch bei der Mutter. An jenem Tag durften er und seine jüngere Schwester Christa zusammen mit ihren beiden älteren Brüdern zur Mutter ins Krankenzimmer.
Sie hat sich gefreut und mein Bruder konnte ihr die Mitteilung machen, dass mein Vater nicht gefallen ist, sondern in Gefangenschaft. Denn der war bei den Kämpfen da in der Normandie bei und ist in englischer Gefangenschaft gekommen. Dann hat sie aber gesagt, Günther, hol mich hier raus, sonst komme ich hier nie mehr raus.
In Wittenau selbst war die Lage speziell gegen Kriegsende, das kann man kaum extrem genug ausdrücken. Sie war dramatisch, hochdramatisch und war jederzeit lebensgefährlich.
Thomas Beddies ist Historiker am Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin der Charité. Er ist Experte für die ehemaligen Wittenauer Heilstätten und die Euthanasieverbrechen, die dort begangen wurden.
Das war Mangelversorgung, die eine Rolle spielte, die Nichtbehandlung von Krankheiten. Es war auch unter Umständen eben das Risiko, noch in die Krankenmordaktion einbezogen zu werden. Insofern ist Frau Gidius dann in einer Situation dorthin gekommen, die ja auch geprägt war denn durch die Schlacht um Berlin im April 1945. Das war kein regulärer Krankenhausbetrieb mehr, das war eine, man kann das glaube ich so sagen, regelrecht apokalyptische Situation.
Unter welchen Umständen genau Else Gidius im April 1945 ums Leben kam, bleibt jedoch unklar. Im Landesarchiv in Berlin, wo viele tausend Krankenakten aus der Zeit der Wittenauer Heilstätten lagern, fehlt eine Patientenakte über Else Gidius. Mehrere Hinweise deuten darauf hin, dass es eine solche Akte einmal gegeben hat. Sie ist jedoch nicht auffindbar. Ich wende mich per E-Mail an das Krankenhausunternehmen Vivantes und bitte um ein Gespräch mit einem Vertreter des Unternehmens zum Thema ehemaliger Anstaltsfriedhof. Ich bitte auch um Auskunft über fehlende Akten aus der Zeit der Wittenauer Heilstätten. Einige Tage später erhalte ich eine E-Mail von der Pressesprecherin des Unternehmens.
Das Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik ist absehbar ein nicht betriebsnotwendiges Grundstück und soll veräußert werden. Daher wird Vivantes aktuell keine Vorfestlegung der Nutzung von Geländeflächen vornehmen. Vivantes kooperiert mit dem Verein Totgeschwiegen e.V. im Sinne eines verantwortungsvollen Umgangs mit der Vergangenheit des Geländes. Über fehlende Akten aus der Zeit der Wittenauer Heilstätten liegen mir keine Informationen vor.
Ich hake nach, schreibe zwei Mitarbeiter der Geschäftsführung persönlich an, von denen ich weiß, dass sie von den Euthanasieverbrechen in den Wittenauer Heilstätten Kenntnis haben. Ich bitte auch im Namen von Paul Gidius um ein persönliches Gespräch. Ich erhalte keine Antwort von den beiden. Paul Gidius hofft trotzdem weiter. Sollte das Gelände der ehemaligen Wittenauer Anstalt demnächst einen neuen Eigentümer haben, sagt er, könne es vielleicht einen Neuanfang und einen würdevolleren Umgang mit den auf dem Friedhof bestatteten Euthanasieopfern geben.
Mein Wunsch ist, dass der Friedhof erhalten wird, dass eine Gedenkstätte hinkommt, dass den Toten, nicht nur meiner Mutter, sondern den Toten, die da umgebracht wurden, wenigstens ihre Würde wiedergegeben wird. Und das ist doch nun mal das Wenigste, dass man eine Gedenkstätte errichtet. Und dann als Letztes, dass man sie als Euthanasieopfer anerkennt. Tja, aber ob ich das noch erlebe...